Im Oktober 2023 wurde die US-amerikanische Wirtschaftshistorikerin Claudia Goldin für ihre Forschung zum Gender Pay Gap mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet. Sie war damit die erste Frau, die einen Nobelpreis alleine gewonnen hat. Aber was ist der Gender Pay Gap? Gibt es ihn überhaupt und vor allem warum? Darüber spricht Lilly von der Von Unten Redaktion mit Katharina Mader, Senior Economist am Momentum Institut.
Laut Eurostat lag der Gender Pay Gap 2022 bei 18,4% in Österreich. Könnten Sie vielleicht mal grundsätzlich erklären, was das bedeutet und anhand von was das gemessen wird?
Also grundsätzlich bedeutet es, dass Frauen im Schnitt 18,4% weniger bezahlt werden als die Männer. Die Eurostat-Daten sind so erhoben, dass Bruttostundenlöhne verwendet werden. Also das Argument, das wäre ja dann Teilzeit und Vollzeit in eins gemischt, ist eigentlich nicht haltbar. Wir wissen zwar, dass Teilzeitbeschäftigte auch niedrigere Stundenlöhne haben, aber die sind meist nicht gerechtfertigt. Das heißt, das passt tatsächlich so, wie das anhand der Bruttostundenlöhne erhoben wird.
Mit 18,4% ist der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern in Österreich deutlich größer als im EU-Durchschnitt. Im Mittel verdienen Frauen 12,7% weniger als Männer. Katharina Mader nennt dafür drei zentrale Gründe. Erstens die hohe Teilzeitbeschäftigung von Frauen und die damit verbundene hohe Frauenerwerbsquote. Mehr Frauen in vor allem schlecht bezahlten Jobs bedeuten einen höheren Gender Pay Gap. Damit verbunden ist der zweite Faktor. Zwischen den Berufen gibt es große Unterschiede. Das Lohnniveau in von Frauen dominierten Berufen wie zum Beispiel der Pflege und der Elementarpädagogik ist deutlich geringer als das Lohnniveau in von Männern dominierten Branchen mit vergleichbarer Ausbildung und Anforderung. Drittens. Auch fehlende Aufstiegschancen, die sogenannte gläserne Decke, ist ein Grund für den großen Lohnunterschied. Je weniger Frauen in führende Positionen kommen, desto höher ist der Gender Pay Gap. Aber ist das in anderen europäischen Ländern tatsächlich anders oder sehen wir diese Faktoren überall?
Man sieht es grundsätzlich überall. Man sieht eben zum Beispiel in Ländern wie Italien, wo es eine sehr viel niedrigere Frauenerwerbsquote gibt, dass der Gender Pay Gap auch geringer ist als bei uns. Es liegt eben daran, dass in Italien sehr viel weniger Frauen erwerbstätig sind, die vor allem im Niedriglohnsektor bei uns beschäftigt sind. Wir sehen zum Beispiel in Rumänien, dass der Gender Pay Gap geringer ist. Das liegt daran, dass in Rumänien das Lohnniveau insgesamt sehr viel niedriger ist. Also immer dort, wo das Lohnniveau insgesamt sehr niedrig ist, ist auch der Unterschied zwischen Frauen und Männern niedriger. Das ist jetzt auch nichts, was wo wir hinwollen und sagen, okay, dann lass uns das Lohnniveau für alle drücken. Und dann sehen wir einfach Länder wie Schweden zum Beispiel, die eine sehr hohe Frauenerwerbsquote haben, die aber zu einem großen Teil vollzeitbeschäftigt sind und nicht teilzeitbeschäftigt. Und dann sinkt der Gender Pay Gap natürlich auch. Also ich denke, für die Vergleichbarkeit müssen wir vorsichtig sein und uns auch immer das Umfeld des Landes insgesamt anschauen. Aber verdient ist unser seit Jahren dritt oder vorletzter Platz sehr wohl.
Es gibt ja Branchen, die grundsätzlich eher frauenbesetzt sind, wie zum Beispiel Reinigungsbranche, Kinderbetreuung, die eher niedrig bezahlt sind. Und es gibt ja wohl doch das Argument, dass die Frauen hier mit der Jobwahl selbst einen Einfluss darauf haben, was sie verdienen. Und es gibt das Argument, dass Frauen mehr in technische Berufe gehen sollen, um die Gender Pay Gap zu schließen. Kann das funktionieren, dass Frauen mehr in die Technik gehen und dadurch sie die Pay Gap schließt?
Das hat tatsächlich mehrere Ebenen, diese Frage. Das eine ist, und das denke ich ist ganz wichtig, wir werden es nicht schaffen, dass wir bestimmte Berufe einfach nicht mehr machen. Also wir werden weiterhin die Reinigung brauchen, wir werden weiterhin die Altenpflege brauchen, wir werden weiterhin die Kinderbetreuung brauchen und den Ansprüchen gerecht werden in deutlich besserer Qualität, als wir sie jetzt haben. Das heißt, wir brauchen in diesen Bereichen gute Arbeitsplätze für Frauen und Männer, die gut bezahlt und eben mit guten Rahmenbedingungen ausgestattet sind. Wenn wir uns anschauen, was passiert, wenn die Frauen in die Technik gehen, dann sind das zwei Dinge. Das eine ist, dass wir sehen, dass gerade in der Technik, gerade in den wirklich stark männerdominierten Berufen, der Gender Pay Gap auch sehr viel größer ist. Das heißt, eine Ingenieurin wird besser bezahlt als eine Elementarpädagogin. Sie wird aber noch immer deutlich schlechter bezahlt als ein Ingenieur. Das heißt, nur weil die Frauen in die Technik gehen, wird der Gender Pay Gap nicht zurückgehen. Es kann uns sogar passieren, dass er weiter aufgeht. Und der zweite Effekt ist tatsächlich der, dass wenn zu viele Frauen, unter Anführungszeichen zu viele Frauen, in eine Branche drängen, dann sehen wir historisch, dass diese Branche abgewertet wird. Das heißt, wären es überwiegend Frauen in der Technik, werden wir bei der Branche auch, so wie wir es bei den LehrerInnen oder bei den ApothekerInnen gesehen haben, dort Abwertungen der gesamten Branche sehen.
Wie hängt die Gender Pay Gap mit der Mutterschaft zusammen?
Die derzeitige Nobelpreisträgerin in der Ökonomie, das ist die Claudia Goldin, die hat dargestellt, dass es im Wesentlichen drei Faktoren für den Gender Pay Gap gibt, nämlich die Mutterschaft, die Vaterschaft und tatsächlich den Preis einer Frau zu sein, also diskriminiert zu werden. Und sie zeigt relativ eindrucksvoll, dass es eben eine Strafe gibt, dafür Mutter zu werden, die jetzt keine physische Strafe ist, sondern wir sehen eben, dass es die Mütter sind, die eher in Karenz gehen. 8 von 10 Paaren in Österreich geht der Vater gar nicht in Karenz. Wir sehen, dass 50%, also die Hälfte aller Frauen in Österreich Teilzeit beschäftigt ist. Wenn wir nur die Mütter anschauen, dann sind das fast 3/4 aller Mütter mit Kindern unter 15. Das heißt, das sind so die Effekte der Mutterschaft und des weniger für den Arbeitsmarkt, nämlich zeitlich zur Verfügung zu stehen und deshalb bestraft zu werden.
Bei Männern sehen wir genau das Gegenteil. Hier hält sich das Bild des Familienvaters, der die Familie ernähren muss. Männer, die Väter sind, steigen verglichen mit Müttern, kinderlosen Frauen und selbst Männern ohne Kinder besser aus. Dieses Phänomen, dass Väter mehr verdienen, weil man ihnen zuschreibt, eine Familie ernähren zu müssen, nennt die Nobelpreisträgerin Claudia Goldin Vaterschaftspremium.
Für Österreich muss man da dazu noch sagen, dass es tatsächlich so ist, dass Väter die höchsten Erwerbsquoten haben, also auch mehr erwerbstätig sind als Männer insgesamt und dass gerade junge Väter die höchsten Überstunden haben. Also das heißt, wir verhalten uns dann auch mal alle brav nach den zugeschriebenen Rollen. Also der junge Vater schaut, dass er dann der Familienernährer ist und arbeitet noch mehr in seinem Erwerbsleben und die Mutter schaut, dass sie ja keine Rabenmutter ist und arbeitet deshalb noch mehr im unbezahlten Bereich, steht damit weniger am Arbeitsmarkt zur Verfügung.
Wir haben jetzt diese unbezahlte Arbeit angesprochen und eine Frage, die mir da auf der Zunge liegt, verschleiert der Diskurs über die Gender Pay Gap einen viel strukturelleren Diskurs über unbezahlte Care- und Reproduktionsarbeit?
Ja, also verschleiern, ich weiß es nicht, verstellt vielleicht ab und zu den Blick darauf, weil wir so lapidar drüber gehen und sagen, ja okay, Frauen werden schlechter bezahlt, weil sie Teilzeit beschäftigt sind, Punkt. Und dann nicht weiterdenken und nicht weiterreden, weil die relevante Frage eigentlich sein muss, warum sind sie Teilzeit beschäftigt? Gar nicht, um Teilzeit zu verteufeln, sondern nur, um klarzumachen, eigentlich wartet auf die Frauen eine zweite Schicht zu Hause, die nämlich unbezahlt ist. Und die Grundsatzidee ist auch nicht, all diese Frauen noch mehr für die Lohnarbeit zur Verfügung zu stellen, sondern zu sehen, dass die unbezahlte Arbeit genauso ein Ausbeutungsverhältnis ist, und den Kapitalismus oder ein kapitalistisches System am Laufen hält, wie die Lohnarbeit. Und vielleicht sogar das erste Ausbeutungsverhältnis, beziehungsweise die erste Vorleistung, die wir brauchen, damit Kapitalismus überhaupt funktioniert.
Wenn Sie aber sagen, das ist eine fast grundsätzliche Vorleistung für funktionierenden Kapitalismus, was sehen Sie da für Hoffnungen, für Lösungen?
Ich finde es tatsächlich immer wieder schwierig und frage mich, ob es überhaupt Lösungen gibt. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit einer Kollegin an einem Text gearbeitet, wo wir so ganz klar rausgearbeitet haben, es ist die vermeintliche Frauenarbeit, vor allem im unbezahlten Bereich, und die Natur, die beides so als gegeben genommen werden und in dem Sinn auch einfach jederzeit zur Ausbeutung zur Verfügung stehen. Ja, dann waren wir relativ niedergeschmettert mit unseren Ergebnissen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, aber wenn wir uns anschauen, wie viele junge Menschen jetzt auf die Straße gehen und eben dagegen ankämpfen, dass die Klimakrise einfach so geschehen darf, dann sehen wir die Hoffnung eigentlich auch im Feministischen und dann sehen wir die Hoffnung eigentlich auch darin, dass sich ganz viele Frauen das nicht mehr gefallen lassen. Und ich denke, der Schlüssel zu all dem, dass wir Veränderungen für Frauen insgesamt schaffen, ist Solidarität unter den Frauen und eben der Zusammenschluss zwischen so vielfältigen und vielen Frauen wie möglich. Und ich denke, dann können wir was verändern.
It's freedom for everybody or freedom for nobody.
Radio Helsinki. Freies Radio auf 92,6.